Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im März 1931 herrschte Aufregung in Berlin, politisch ja sowieso, aber auch auf dem roten Teppich vor dem Hotel Adlon. Charlie Chaplin war Gast in der Stadt, ein Superstar, dem das Kinopublikum der Hauptstadt huldigte. Da Chaplin sich auch zu sozialen und gesellschaftlichen Fragen äußerte, geriet er bald zwischen alle Stühle. Es entstand ein regelrechter Pressekrieg um den Schauspieler. In der Sendung Chaplin in Berlin zeichnete Herbert Hansen im Deutschlandfunk am 29.12.1987 nach, wie die Rechte und die Linke in der Weimarer Republik über diesen Besuch stritten. Der Autor präsentiert dabei Zeitdokumente, die weit über den Streit um Chaplin hinausreichen.
Montag, 9. März 1931, Berlin.
Der Bahnhof Friedrichstraße gleicht um 5 Uhr einer belagerten Festung. Schutzpolizei in Massen auf Lastautos und zu Fuß und zu Pferde. Und alles überschwemmt von einer vieltausendköpfigen elektrisierten Menge. Die Plätze und Straßen um den Bahnhof, die Eingänge und Treppen, alle Hotelfenster dicht besetzt. Ist in Berlin die Revolution ausgebrochen?
Das fragte im März 1931 die Lichtbildbühne. Die Frage war nicht abwegig. Die Zeiten waren danach. Aber natürlich meinte das Filmjournal, dass das beschriebene Ereignis mit Politik ganz und gar nichts zu tun haben werde. Denn die Belagerung des Bahnhofs Friedrichstraße galt nicht einem strategisch wichtigen Punkt der Reichshauptstadt, sondern einem Komiker. In Berlin wurde Charlie Chaplin erwartet. Und dennoch war es ein Irrtum zu glauben, um den berühmtesten Mann der Welt würde Politik nicht stattfinden. Chaplin war auf Europareise und hatte Berlin zu seiner zweiten Station bestimmt. Er kam von London herüber, hatte nachts den Kanal passiert und am frühen Morgen in Hoek van Holland den Expresszug nach Berlin bestiegen. So kabelten es die mitreisenden Korrespondenten der BZ am Mittag und des Tempo in die Montagsausgaben vom 9. März 31. Aber nicht nur die Boulevardblätter widmeten Chaplin Schlagzeilen auf den Titelseiten. Alles, was liberal, großstädtisch modern, linksdemokratisch war, in der Zeitungsstadt Berlin, kommentierte die bevorstehende Ankunft des beliebtesten Filmstars der Zeit, der das Leid und die Hoffnungen des kleinen Mannes zu seinem Ausdruck gemacht hatte. Darauf zielten die Begrüßungsverse, die Erich Kästner und Kurt Tucholsky dichteten. Und auch der sozialdemokratische Vorwärts wusste, was er seinen Lesern schuldig war.
Ein Großer zieht heute in Berlin ein, der die Menschen erschüttert, mitreißt und zum Lachen zwingt. Und das wiegt schwerer als eine repräsentative königliche Haltung mit Reichswehrkorrespondenten und Zapfenstreich.
Damit wurde Chaplin über den Reichspräsidenten von Hindenburg gestellt. Vielleicht wären die rechten Zeitungen über diese linke Euphorie hinweggegangen, wäre diese nicht durch die Realität der Straße bestätigt worden. Denn als Chaplin 17.07 Uhr im roten Luxuswaggon in der Reichshauptstadt eingetroffen, von der Polizei den Ehrengästen entrissen und auf den Bahnhofsvorplatz gebracht worden war, ereignete sich Unerwartetes. Für manche Unerhörtes.
Ein Ruf geht durch die Menge. Er kommt. Ein Toben beginnt. Die Menge wogt aufgeregt hin und her. Kaum ist er auf der Straße sichtbar, als die Menge die Absperrung durchbricht und unter immer erneuten Hochrufen Chaplin und seine Begleiter umdrängt. Alle Versuche der Polizei, ihm einen Weg zu bahnen, bleiben erfolglos, bis er auf die Schultern gehoben und seinen Berliner Verehrern gezeigt wird. Mühsam wird Chaplin in ein Auto geschubst. Zwei Räder auf dem Damm, zwei auf dem Trottoir, so versucht man, ihn durchzubekommen, während die nach Tausenden zählende Menge Hoch und Bravo und Charlie brüllt. Zwei Schupus postieren sich auf die Trittbretter und langsam geht es los zum Hotel Adlon.
So berichteten jene Berliner Zeitungen, die ihre Leser teilhaben lassen wollten an diesem spektakulären Ereignis und die mit ihrer Sympathie nicht hinter dem Berg hielten. Zum Exempel die ehrwürdige Vossische Zeitung.
Der Empfang, den die Berliner Bevölkerung Chaplin bereitete, trug weder offiziellen noch gar feierlichen Charakter. Aber dafür war er umso stürmischer, temperamentvoller und volkstümlicher.
Solche Spontaneität sollte eigentlich nicht erschrecken. Aber der wilde Enthusiasmus der Menschenmengen, von dem Chaplin mit Stolz sprach, hatte einen tieferen Sinn, den der Kritiker der Frankfurter Zeitung Siegfried Krakauer erfasste.
Das Volk von Berlin empfängt ihn. Das Volk, ohne Unterschiede der Klasse, des Standes, der Religion. Sie rufen jubelnd den Namen, der ihnen teuer ist und ein Versprechen des Glücks.
Es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise, die Millionen arbeitslos machte und Not und Verzweiflung brachte. In diesem Unglück musste Chaplin ein Bild der Hoffnung sein. Denn sein Charlie, der Tramp, der in vielen kurzen, dann in den großen Filmen The Kid, Goldrausch und Zirkus um die Welt gezogen war, war ein Ausgestoßener, Geschundener, Hungriger, der sich nicht unterkriegen ließ. Mit List und akrobatischer Behendigkeit triumphierte der Schwache über die Starken und Mächtigen. Charlie, der Rächer der Enterbten. So sahen ihn die Massen, die Chaplin auf Händen trugen. Das war ein Signal, das allseits politisch verstanden wurde. Und alle Merkwürdigkeiten, Angriffe und Ausfälle, die Chaplins siebentägigen Besuch in Berlin dramatisieren sollten, hatten in diesem Jubel ihren Grund. Das Vorspiel des unerwarteten Dramas blieb noch verdeckt. Es fand bereits in der ersten Stunde statt. Viele Begeisterte waren Chaplin zum Hotel Adlon am Brandenburger Tor gefolgt. Standen rund 1000 unter den Linden, riefen nach Chaplin, der sich winkend auf dem Balkon zeigte, als plötzlich berittene Polizei die Menge auseinandertrieb. Grundlos, wie es schien, und wie es am anderen Morgen die liberalen Zeitungen annahmen. Die BZ am Mittag, das erste Boulevardblatt der Stadt, sprach von einem
unnötig harten Vorgehen der Polizei, die nicht zum ersten Mal harmlose Schaulust und überschwängliche Freude des Publikums mit politischen Demonstrationen oder ähnlichen gefährlichen Anlässen verwechselte.
Die Polizei rechtfertigte sich noch am Dienstag in den Abendzeitungen mit einer Erklärung ihres Präsidenten.
Bedauerlicherweise haben politisch radikal eingestellte Elemente die Ankunft Charlie Chaplins dazu benutzt, um innerhalb des Bannkreises unter den Linden vor dem Hotel Adlon und dem preußischen Ministerium des Innern politische Kundgebungen zu veranstalten.
Das war so ungenau wie mehrdeutig und konnte auf die Kommunisten zielen, die Chaplin als einen Freund der Arbeiterklasse empfanden. Die kommunistische Welt am Abend kommentierte die Polizeierklärung als auf falschen Informationen beruhend. Die Wirklichkeit war brisanter. Das belegt jetzt der DDR-Filmhistoriker Wolfgang Gersch, der durch seine Bücher »Film bei Brecht« und »Schweizer Kinofahrten« auch in der Bundesrepublik bekannt geworden ist. Sein neuestes Buch »Chaplin in Berlin«, auf das sich diese Sendung beruft, greift mit Gespür für Wirkung ein begrenztes, jedoch sensationelles Ereignis auf, eben diesen siebentägigen Berlin-Besuch von Charles Chaplin im März 1931, um mit überraschenden Details, authentischen Zeugnissen ein spannend zu lesendes Zeitbild zu entwerfen. Eine illustrierte Miniatur nach Berliner Zeitungen von 1931, wie der Untertitel des Buches heißt, denn Gersch hat die hochlebendige, kontroverse und so zahlreiche Berliner Presse von damals zur Grundlage seiner Recherchen gemacht. Flankierend kommen Dokumente ins Spiel, die zum Beispiel erhellen, weshalb die Polizei vor dem Hotel Adlon in die Menge hineinritt. Gersch zitiert zunächst einen Brief eines sozialdemokratischen Studenten, der sich an den Polizeipräsidenten von Berlin, den Sozialdemokraten Albert Szesinski, mit der Frage wandte,
ob es notwendig ist, dass sich unsere Polizei missliebig macht oder Sympathien verscherzt. Das Volk, das Publikum, nicht zuletzt viele junge Arbeiter darunter, feierten die Ankunft des großen Künstlers, riefen ihn zum Fenster und wurden für wenige Augenblicke froh in unserer trostlosen, von Arbeitslosigkeit verbitterten Zeit.
Dann fragte der Briefschreiber, weshalb der kommandierende Offizier den Befehl zur Räumung der Linden gab, sodass sich die auf Chaplin wartenden plötzlich von Polizei zu Pferde bedroht sahen und von ihr zusammengequetscht wurden.
Was ich dabei hörte, das tat mir im Innersten weh als Republikaner, weil ich zugeben musste, dass es berechtigt war, als Pfui-Rufe gegen das Vorgehen laut wurden. Und einige Zuschauer bemerkten, vielleicht waren es Parteigenossen, so geht unsere republikanische Polizei gegen uns vor.
Die Erklärung, die der Polizeipräsident in die Zeitung setzen ließ, hatte die Vorgänge mehr vernebelt als erhellt. Jetzt ging er in seinem Antwortschreiben an den jungen Studenten, der ihn gerührt haben mochte, aber nur für diesen, ins Detail.
Im Übrigen darf ich Ihnen noch mitteilen, dass nicht nur harmlose Chaplin-Verehrer unter den Linden waren. Es wurde auch lebhaft niedergeschrien, und zwar, nach den Umständen zu schließen, waren es Rufe von Rechtsradikalen. Dass Gegendemonstrationen stattgefunden haben, erweist auch die tönende Wochenschau.
Ein schier unglaublicher, weil noch außerhalb des Vorstellbaren liegender Fall. Gersch kommentiert ihn so.
Das war des Pudels Kern. Dr. Josef Goebbels, damals Berliner Gauleiter der NSDAP, hatte seine faschistischen Kakehle auf Chaplin gehetzt. Noch ging ihr böses Schreien in der tausendköpfigen, nach Chaplin rufenden Menge unter. Doch es wurde von der Polizei bemerkt, die den Gast davor bewahren wollte. Die Nationalsozialisten hatten ihren Feldzug gegen Charles Chaplin eröffnet. Dass sie dabei abgedrängt wurden, hat ihnen nichts ausgemacht. Die Polizei identifizierte sie nicht in der Öffentlichkeit, bekannte sich nicht zu ihrer Aktion gegen Nazis, nahm es dafür hin, als undemokratisch, arbeiterfeindlich, stur und stumpf zu gelten.
Der Vorfall wurde damals also nicht aufgeklärt. Was wiederum nicht verwundert, da Schlimmeres geschah. Während Chaplins kurzem Aufenthalt in Deutschland ermordeten Nationalsozialisten einen jungen Berliner Arbeitslosen, schoss ein faschistischer Hamburger Polizist die ihn verhörenden Vorgesetzten nieder, stürmte der später berüchtigte Nazi-Jurist Freisler mit seinen Gesinnungsgenossen das Kasseler Gericht, wurde mit Gangstermethoden ein kommunistisches Mitglied der Hamburger Bürgerschaft gelyncht. Um die Empörungen der demokratischen Öffentlichkeit abzuwenden, erfand daraufhin Goebbels ein Attentat auf sich selbst, das die Kriminalpolizei als Finte entlarvte. Die Episode vor Chaplins Hotel war ein Hinweis auf bevorstehende politische Auseinandersetzungen um ihn. Chaplin schrieb darüber in seiner Autobiografie:
Es war 1931 und der Einfluss der Nazis war schon spürbar. Ich war mir dessen nicht bewusst, dass die Hälfte der Zeitungen gegen mich waren. Sie beanstandeten, dass ich ein Ausländer sei und meinten, dass die Deutschen sich durch eine so dramatische Demonstration lächerlich machten. Das war natürlich nur die Nazi-Presse. Doch ich wusste von allem nichts und amüsierte mich glänzend.
Diese Erinnerung vereinfacht die Realität von damals eigentlich in allen Punkten. Das zeigt ein Vergleich mit dem Buchtext Chaplin in Berlin, der die 7 Tage in der brodelnden 4-Millionen-Stadt rekonstruiert. Die Empfänge, Ausflüge, Besichtigungen und Theaterbesuche, die allesamt zu Triumphen für Chaplin wurden. Aber Gersch entdeckte merkwürdige Widersprüche. Weshalb dachte sich Chaplin am 4. Tag eine Mitteilung aus, wonach er seinen Aufenthalt vorzeitig abzubrechen drohte, falls man seiner Person weiterhin so viel Aufmerksamkeit schenke? Selbst zu der Berliner Premiere seines Films »Lichter der Großstadt« wolle er nicht zurückkommen. Doch dieser Film, der zunächst noch ein Stummfilm war und über dessen Wirkung sich Chaplin nicht mehr sicher war, hatte ihn auf diese Reise geführt, die wenigstens im Hintergrund eine Werbereise war. Gersch sagt dazu:
Es ist nicht anzunehmen, dass hier der Privatmann über den Geschäftsmann siegte. Dieser hatte an seinen Film zu denken. Und er wird an seinen Film gedacht haben, als er die Begeisterung maßregelte. Das Motiv ist grotesk. Sein Erfolg in Berlin war zu groß. Von der Straße vergöttert als Charlie der Tramp, dem die Herrschenden nicht trauen können, zog sich Chaplin den Unwillen des konservativen Bürgertums zu, das keine Götter neben den seinen duldete und schon gar keine, die sich linker Anschauungen verdächtig machten. Es war der alles erfahrene und vorstellbare, übertreffende Jubel um Chaplin, der das konservative Lager verstimmte, beunruhigte, empörte.
Thank you.
Die Blätter des konservativen Lagers müssen hinzugenommen werden, um auf jene Hälfte der Zeitungen zu kommen, die Chaplin gegen sich sah. Denn Berlin hatte, trotz Wirtschaftskrise, noch immer 45 Morgenzeitungen, 14 Abendzeitungen und 2 Mittagszeitungen. Zählt man die sogenannte Großberliner Heimatpresse hinzu, von der etwa 70 Ausgaben in den Stadtbezirken erschienen, sind es noch weit mehr Attacken, die gegen Chaplin und die ihn feiernden Berliner veröffentlicht wurden.
Es gibt eine Grenze, wo Begeisterung zum Rummel, Huldigung zum Byzantinismus wird. Und gerade in unserer staatlich patentierten Freiheit sind wir dieser Gefahr mehr denn je ausgesetzt,
schrieb das Agrarierblatt Deutsche Tageszeitung, das den sozialdemokratischen Vorwärts angriff, weil dieser Chaplins Wirkung über das militärische Zeremoniell um Reichspräsident von Hindenburg gestellt hatte.
In den Spalten eines deutschen Blattes kann diese Art der Verherrlichung eines Filmstars auf Leser, die nicht in der Wolle gefärbte Antimilitaristen und Pazifisten sind, nur abstoßend wirken.
Zumeist operierte die Rechtspresse an den wirklichen Gründen vorbei, als sie die Schuld für den bestürzenden Jubel um Chaplin der sogenannten großstädtischen Presse anlastete, womit die großen liberalen Zeitungen und Boulevardblätter gemeint waren.
Mit Missmut erfüllt einen der Rummel, den viele Zeitungen mit Chaplins Besuch machen. Vom sozialdemokratischen Pressedienst bis zu den Ulsteinblättern schleimen sich alle Schmucks der deutschen Presse aus, bis zum Überdruss und bis zur Widerlichkeit.
Damit meinte der Deutsche, das Organ der christlich-nationalen Gewerkschaften, vor allem die Vossische Zeitung, die Berliner Morgenpost, die BZ am Mittag und das Tempo, die im Ullstein-Verlag erschienen und die, gleich dem Berliner Tageblatt, dem 8-Uhr-Abendblatt, ausführlich und bewundernd über Chaplin und seinen Empfang in Berlin berichtet hatten. Und wenn nicht diese Zeitungen Schuld haben sollten, dachten preußische Hirne gleich an Kommandounternehmen, wie es Major Stein tat, der mit seiner Rumpelstilzchen-Korrespondenz die Generalanzeiger im Reich versorgte.
Gewiss, Volk war da. Es gibt zurzeit genug Arbeitslose, die sich etwas ansehen wollen, das nichts kostet. Aber ich muss wirklich mal aus der Schule plaudern. Die Massen waren bestellt. Ob durch Chaplin selbst oder seine Gesellschaft, das habe ich nicht feststellen können. Jedenfalls hatten Hunderte von Statisten und Komparsen für diesen Tag ihr Brot, da sie am Bahnhof und vor dem Hotel Adlon Volk zu mimen hatten.
Von einem Versprechen des Glücks hatte der Linksdemokrat Krakauer gesprochen. Die politische Rechte ahnte, dass ein anderes Glück gemeint sein musste, als sie im Auge hatte. Und so erklärte die christlich-nationale tägliche Rundschau den Chaplin-Rummel für krankhaft und die Front gegen ihn für unerlässlich.
Der künstlerische Wert Chaplins soll hier nicht zur Diskussion stehen, wiewohl es auch erlaubt sein muss, an einem letzten Ernst zu zweifeln. Wir Deutsche sollten gerade in dieser uns von Gott beschiedenen Notzeit sehr darüber nachdenken, wem Ehre gebührt, auf dass wir nicht zu denen gehören, die, wie Paulus sagt, haben geehrt und gedient dem Geschöpfe mehr denn dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit.
Charlie der Tramp als ein Gott der Masse. Das war der eigentliche Grund der Empörung. In Berlin wurde nicht schlechthin ein Filmschauspieler gefeiert, das hätte man im konservativen Lager ertragen können, sondern der Jubel galt zugleich einem geliebten und ganz gegenwärtig verstandenen Fantasiegeschöpf, das in beständiger Fehde mit der bestehenden Gesellschaft lag. Eben darum empfand der nationalkonservative Jungdeutsche Chaplins Filmfigur als einen Helden der heutigen Verderbnis. War es Entschuldigung oder Denunziation, wenn der Jungdeutsche die Ovationen für eben diesen Helden so erklärte?
Herr Chaplin ist Jude und Deutschland muss doch beweisen, dass es nicht antisemitisch ist.
Damit wurde die Kampagne gegen Chaplin in den aufschwellenden Antisemitismus eingefügt. Dass Chaplin kein Jude war und dass man dies damals nicht wusste, ist für die Bewertung des Folgenden absolut uninteressant.
Die Berliner Judenpresse liegt in hysterischer Verzückung, die bei gesunden Menschen Ekel aufsteigen lässt. Ullsteins BZ am Mittag leistete sich schon am Montag diese Überschriften. Chaplin nähert sich Berlin. Sein erster Gruß an Deutschland. Was ist los? Der kleine jüdische Friseur Charles Spencer aus London, der als Charlie Chaplin ein komischer amerikanischer Filmstar wurde und ein Millionenvermögen erwarb, kommt nach Deutschland, um der Uraufführung seines neuen Films beizuwohnen. und weil er ein Jude ist, darum wird sein Kommen von der Berliner Straßenpresse seiner Rasse natürlich als Sensation aufgepulvert. Und die ganze Berliner Filmkompasserie muss am Bahnhof Friedrichstraße antreten und Volksbegeisterung mimen, muss nach vorheriger Einstudierung spontan Schupoketten durchbrechen.
So stand es im Friderikus, der Zeitung der größten militärischen Organisation der Weimarer Republik, des Stahlhelm. Wiederum konnten sich die Militärs den Jubel nur organisiert vorstellen. Frontal zum Publikum standen hingegen die völkischen deutschen Nachrichten.
Der jüdische Filmschauspieler Chaplin, Jakob Kohn, beglückt Berlin. Seine Rassegenossen und die stumpfsinnigen Mitläufer überschlagen sich vor Jubel über diesen Großen.
Solche Texte unterscheiden sich nicht mehr von den täglichen Hasstiraden der nationalsozialistischen Parteipresse, die sich sofort auf den Juden Chaplin eingeschossen hatte. Die zentrale Denunziation brachte der von Goebbels herausgegebene Angriff am 11. März, dem dritten Tag von Chaplins Berlin-Besuch, unter dem grotesken Titel »Der widerliche Rummel um den Kriegshetzer Chaplin«.
Dieser Fall Chaplin ist ein Symptom der Zeit. Mit beispielloser Geschicklichkeit haben es die internationalen Film- und Pressejuden verstanden, Chaplin, den vertrottelten, hilflosen Dummkopf, zum Helden der Welt zu machen. Mit brutaler Offenheit stellen sie einen Typ hin, der das Gegenteil eines aufrechten Mannes, sich als Jammerlappen treten und schinden, sich ohne Widerstand in stummer Apathie, in einfältiger Blödheit zum Spielball lachender Gegenspieler machen lässt. Und das Unglaubliche wurde wahr. Es haben sich Deutsche gefunden, die dem raffinierten Darsteller dieses Typs, der eine einzige Verspottung aller Sklaven des jüdischen Finanzkapitals ist, begeistert empfingen, ihm zujubelten, erbärmlich und dumm genug waren, sich in Mengen wie hysterische Weiber um das Auto dieses Juden zu drängen, ja, sich sogar vor seine Füße zu werfen. Und keinem dieser würdelosen Waschlappen ist dabei das Speien gekommen. Klarer konnte die fortgeschrittene Vergiftung der Welt durch die jüdische Presse und Literatur nicht aufgezeigt werden, als durch diesen Chaplin-Rummel, der das Ungeheuerste darstellt, was sich hier ein Volk an nationaler Würdelosigkeit geleistet hat. Dieselben Leute, die unsere Millionen Weltkriegstoten zu beschimpfen und zu bespeien wagen, die gegen aufrechte, ihr Vaterland heißliebende Männer die Fehmehetze inszenierten, dieselben Leute krochen vor einem hergelaufenen Juden auf dem Bauch und leckten ihm die Stiefel. Einem Juden, der seine Laufbahn in einem wüsten deutschfeindlichen Hetzfilm begann, einem Film, der die deutschen Soldaten in gemeinster und viehischer Weise beschimpfte und besudelte und der durch die ganze Welt gegangen ist. In diesem Film, der den Titel Shoulder Arms, Gewehr überführte, traten die deutschen Soldaten durchweg als Idioten und Sadisten auf, wurden der Kaiser und der Kronprinz als verblödete Bestien gezeigt, die der Jude Chaplin gefangen nimmt. Kein Land der Welt hätte dem Chaplin nach einem solchen Film überhaupt die Einreiseerlaubnis gegeben. In Deutschland empfängt man ihn mit schallendem Schmatzen. In Deutschland finden sich Männer, die diesen Namen nicht mehr verdienen, die sich vor ihm auf die Knie schmeißen. Trotz allem, das erwachende Deutschland marschiert auf den Tag. Und dann wird der Chaplin keine Lust mehr verspüren, nach Deutschland zu kommen.
Der Film Shoulder Arms, 1918 gedreht, zeigte Chaplin nicht als Kriegshetzer, sondern als Kriegsgegner. Aber das war für die Nationalsozialisten ein und dasselbe. Dass sie sich mit dem berühmtesten Mann der Welt anlegten, den erfolgreichsten Filmkünstler der Zeit zum Feind erklärten, ist nur dem äußeren Anschein nach ein wahnwitziges Unternehmen. Gersch dazu.
Ihr erstes Motiv des Hasses war nicht das vorrangig ins Feld geführte Judentum, das man Chaplin nachsagte. Die Nationalsozialisten schlugen auf Chaplin ein, um zuvörderst sein Werk zu treffen. Vor der Mobilisierung der platten Gewalt stehend, die dem Humanismus die Feindschaft erklärte, musste es sie zutiefst provozieren, dass ausgerechnet der sozial Ohnmächtige zum Helden der Welt geworden war. Eingeschworen auf ein hohlköpfiges Germanenbild, nannten sie den schwarzlockigen Charlie einen vertrottelten, hilflosen Dummkopf. Die Fehlinterpretation, die alle Gescheitheit und Widersetzlichkeit des Trams verleugnet, war programmatisch. Charlies emanzipatorischer Gestus stand ihnen im Wege. Mit seiner Sensibilität und Individualität war die Machtergreifung nicht denkbar.
Sicher zu Recht bringt Gersch auch das Motiv des Neides ins Spiel. Denn während die Nationalsozialisten immense Anstrengungen vollbringen mussten, um die Massen auf Hitler einzuschwören, liefen diese, 1931 noch, ganz von selbst auf Chaplin zu. Der Angriff vom 12. März.
Es ist ein Unterschied, ob Deutsche vor deutschen Männern und Führern den Hut abnehmen oder ob Deutsche vor einem fremdrassigen Filmschauspieler auf die Knie fallen.
Schon wieder dieser Kniefall, der den Angriff in Rage brachte. Es war so gewesen. Als Chaplin am Ankunftstag spätabends in Erich Karos berühmte plebejische Lachbühne gekommen war, hatte der Berliner Lokalkomiker eine kleine Rede gehalten und war dann vor seinem großen Kollegen niedergekniet. Eine liebevolle Komödiantengeste, aber in den Augen der Faschisten war sie das Sinnbild einer Massengebärde, die nichts mit ihnen zu tun hatte und die sie letztlich gegen sich gerichtet empfinden mussten. Denn Charlie war nicht vereinbar mit blindem, militantem Kollektivismus. So geriet Chaplin in das Visier der ideologischen Aufrüstung, der jegliches Mittelrecht war, ihn als Ideal zu vernichten. Eine breit gefächerte Taktik wurde entfaltet, wozu auch der Versuch des Angriffs gehörte, den Begeisterten eine Brücke zu bauen.
Wir wissen, dass viele, die durch den raffinierten Klamauk der Journalie leicht benebelt, sich hinstellten und Würde und charakterlos Herrn Chaplin zujubelten, heute beschämt beiseite stehen und ihre Dummheit gar nicht fassen können. Dass sie heute schon erkannt haben, wie leicht sie sich von jüdischen Schreiberlingen haben fangen lassen, um ein Geschäft des Chaplin lohnender und ertragreicher gestalten zu helfen.
Aber der Jubel um Chaplin ebbte auch in den nächsten Tagen nicht ab. Nicht auf den Straßen, wo es zu Verkehrsstauungen kam, wenn Chaplin gesichtet wurde, nicht in den Theatern, wo regelmäßig die Vorstellungen unterbrochen wurden, wenn Chaplin regelmäßig verspätet seine Loge betrat. Der Angriff streute nicht nur weiterhin Denunziationen gegen Chaplin aus, sondern sprach nunmehr direkt soziale Gruppen an, deren Sympathien die Nationalsozialisten selber suchten.
Überall da, wo Chaplin in Weltanschauung machen will, ist er denkbar abstoßend und unsympathisch. Marxistische und demokratische Literaten behaupten, Chaplin mache sich zum Anwalt der proletarischen Klasse und hinter seiner Komik verberge sich die Forderung nach Mitleid. Das ist einfach nicht wahr. Mit welcher Plumpheit und hassvollen Geistlosigkeit verhöhnt er die christliche Kirche? Ist es nicht selbstverständlich, dass die Feinde des Christentums und die Feinde der schaffenden Arbeit ein Interesse daran haben, diesen Schauspieler, der Religion und Arbeit lächerlich machen und entwerten will, als Genie hinzustellen?
Die Erwähnung des Christentums war geschickt, da auch die religiösen Blätter konservativ-nationaler Couleur mit Misstrauen und Abwehr auf die Chaplin-Verehrung reagierten. Dieser Aversion wurde der Antisemitismus eingeimpft, um nicht nur Chaplin, sondern gleichermaßen die politischen Gegner der Nationalsozialisten zu denunzieren.
Die Morgenpost verkörpert hier die gesamte Journalie, die mit maßlosem Gegeifer über uns herfällt, wenn wir auch nur andeutungsweise einmal den Begeisterungssturm schildern, der jede unserer Versammlungen begleitet. Dann zeihen sie uns eines reaktionären Byzantinismus. Dann spritzen sie giftigen Hohn gegen uns, faseln von Nazi-Hofberichten, karikieren unsere Führer. Und diese selben Leute ergingen sich anlässlich der Reklamereise des Filmkomikers Chaplin in einem so schrankenlosen Byzantinismus, der gerade angesichts des Objekts, dem er galt, umso ungeheuerlicher ist. Dieselben Juden, die jeden Deutschen, der seine Führer durch Handheben grüßt, eine Kreatur schimpfen dürfen, fielen vor einem jüdischen Komiker platt auf die Bäuche, schmierten Berichte hin, gegen die sich die Hofberichte der wilhelminischen Ära wie neue Sachlichkeit gegen Rokoko ausnehmen.
Der Angriff versuchte, die liberalen demokratischen Zeitungen ihren Lesern suspekt zu machen. Das gleiche Ziel wurde gegen die kommunistische Presse verfolgt. Dabei legten die Nationalsozialisten eine noch härtere, das heißt bei ihnen eine noch infamere Gangart vor. Die Arbeiterschaft sollte den Kommunisten abgeworben werden. Denn im Kampf um das Ende der Weimarer Republik war die extreme Linke die eigentliche politische Gegenkraft der extremen Rechten. Der Zeitungskrieg für und wider Chaplin eskalierte. Der Angriff vom 13. März.
Die kommunistischen Journalisten haben wieder einmal gezeigt, wes Geistes Kind sie sind. Mit bombastischen Schlagzeilen und Fettdrucken haben sie in ihrer Presse den amerikanischen Filmkomiker Chaplin begrüßt und gefeiert. Die Patentweltrevolutionäre, die Kämpfer für das Proletariat, die Herren mit den englischen Anzügen und den amerikanischen Krawatten, diese Salonproletarier standen in ihren Hofberichten der übrigen Journalien nicht nach. Sie setzten sich mit einer Energie für Chaplin ein, die sie sonst eigentlich nur zur Vorbereitung von Saalschlachten aufwenden. Jeder kommunistische Arbeiter und Erwerbslose muss sich nun mit uns fragen, wozu dieses Theater? Warum dieser Chaplin-Kult der roten Redaktionsjuden? Vielleicht deshalb, weil Chaplin ein mehrfacher Millionär ist, der nach seinen eigenen Angaben an seinem neuen Film 6 Millionen Dollar verdienen will. Weil Chaplin in einem der teuersten Berliner Hotels logiert und hier, nach Meldung des Berliner Tageblatt, für seine Zimmerflucht täglich 250 Mark bezahlt. Weil Chaplin in seiner Prunkvilla in Amerika in einer Marmorbadewanne in genialem Spleen Geige zu spielen und durch Wasserdampf kostbare Instrumente zu zerstören pflegt? Die Redaktionsjuden der kommunistischen Journalie werden wissen, warum sie den Chaplin-Rummel machen. Nur ihren Arbeitern erzählen sie es nicht. Und das mit Recht. Denn dass Chaplin weder ein Proletarier noch ein Kämpfer für die Sache des Proletariats ist, das werden ja inzwischen auch die Dümmsten gemerkt haben. Aber er ist ein Jude. Und da lassen sie alle Vorsicht fahren. Da vergessen sie ihren Millionärshass, da machen sie statt den Proletkult in Komikerkult.
Die lächerliche Lüge von der Zerstörung kostbarer Musikinstrumente beiseite, mit der das gesunde Volksempfinden aufgeputscht werden sollte, den Kommunisten war es sehr wohl bewusst, dass Chaplin ein reicher Mann und kein proletarischer Kämpfer war. Es machte ihnen sogar Kopfzerbrechen. Und so wie Chaplin in Berlin auftrat, provozierte er eigentlich nur die Kommunisten. Sie hatten ihn immer als Bundesgenossen betrachtet, weil er
als erster den vom Kapitalismus getretenen, geschundenen, erniedrigten kleinen Mann auf eine filmisch außerordentlich packende Weise gestaltet hat.
So sagte es die Rote Fahne, das Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands. Doch zunächst schien die extreme Linke mehr Kummer als Freude mit Chaplin zu haben. Ging er doch am ersten Abend gleich in die Revue-Operette im Weißen Rössel, was einer anderen kommunistischen Zeitung, der Welt am Abend, gar nicht in ihr Chaplin-Bild passte.
So wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen weitergehen. Die Wege Charlies bestimmen meistens andere Leute. Er ist in Wirklichkeit heute ja nur noch ein Gefangener der Filmindustrie.
Noch schärfer hackte die Linkskurve, die Zeitschrift des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, auf Chaplin herum, weil er sich im Metropoltheater Kallmanns Operette das Veilchen vom Montmartre ansah, weil er sein Versprechen, Berliner Arbeiterviertel zu besuchen, in Alt-Berlin wahrmachte.
Er besuchte das Proletariat, selbstverständlich. Nicht etwa auf den Stempelstellen, in den Massenversammlungen der wehrhaften organisierten Klasse, in den Fabriken, in denen gerade der Kampf um die roten Betriebsräte ausgefochten wird. Er ging in das schattig-romantische Elend am Krögel.
Mehr noch erzürnte der Besuch im Polizeipräsidium. Chaplin hatte bei seiner Ankunft den Journalisten gesagt, dass er auch Gefängnisse besuchen wolle.
Ich habe amerikanische und englische Strafanstalten besucht und möchte nun die Deutschen kennenlernen. Ein solcher Besuch gibt ein charakteristisches Bild von der Verfassung eines ganzen Staates.
Daraus wurde eine Stippvisite im Untersuchungsgefängnis am Alexanderplatz, eingeklemmt zwischen der Besichtigung des Kriminalmuseums und einer Teestunde bei Polizeipräsident Czesinski. Die Linkskurve schmähte.
Nach der anstrengenden Inspektion des an die Kette gelegten Leides der Gescheiterten drückt Charlie gerührt und dankbar für die aufschlussreiche Einsicht in die humanitären Kerkermethoden der Deutschen Republik die blutige Hand ihres Büttels. Und er speist bei ihnen zum Trost.
Aber solche Radikalität war die Ausnahme. Der Jubel um den Liebling des Publikums, zu dem ja auch gerade die Arbeiterschaft gehörte, spornte die kommunistischen Tageszeitungen sehr bald zu besonderem journalistischen Eifer an. Übergangen wurde das politische Ungemach, das Chaplin bereitete, um ihn umarmen zu können. Musik. Den ersten Schritt dahin machten Redakteure der Roten Fahne und der Welt am Abend bereits am zweiten Tag, als sie die Adlonsche Fürstensuite aufsuchten. Da Chaplin alle Interviews ablehnte, hielten sie sich an seinen Sekretär Carlyle Robinson und benutzten ihn clever für ihre Texte.
Chaplin ist müde und abgespannt aus London gekommen. Er möchte in Ruhe gelassen werden, möchte auch keine Presse sehen. Sein Sekretär erklärt, wenn Chaplin überhaupt einen inneren Kontakt mit all diesen Fragen hat, dann nur zu ihnen, mit der Arbeiterpresse und der Arbeiterschaft. Und auch nur sie würde er empfangen wollen. Ja, wir verstehen uns schon. Wenn die anderen ihn jetzt zu Empfängen zerren, zu Botschaftern und Direktoren, dann wissen wir, werden seine Augen etwas anderes suchen. Die düsteren Schattenseiten dieser glänzenden Empfänge kennt Chaplin sehr wohl. Und er hat, was die Sensationsmacher verschweigen, den Gedanken der Unterdrückten weitergedacht. Chaplin sympathisiert keineswegs mit den bürgerlichen Lösungsversuchen jener Fragen, die die Arbeiterschaft betreffen. Der Sekretär, der uns das sagt, ist zwar die politische Vorsicht selber, aber was er andeutete, genügt. Es enthüllt den ganzen, wirklichen Chaplin. Diejenigen, die ihn mit Briefen, mit Willkommensschreiben überschütten und ihn überschwemmen mit teuren Blumen, haben keine blasse Ahnung von diesem wirklichen Chaplin. Und natürlich, er wurde maßlos überschwemmt. Telefongespräche, aufdringliche Fragesteller lassen sich melden. Verwundert blickt man sich inzwischen um in den protzigen Zimmern dieses Hotels. Der Sekretär, betreten, gibt zu verstehen, Chaplin würde auf jeden Fall lieber woanders wohnen, aber er muss.
Vielleicht wussten die Leser der Roten Fahne nicht, dass Chaplin mit Lust dem Luxus frönte. Und für die politischen Gegner dürfte die mimische und verbale Beredsamkeit des Sekretärs bloß eine Subalterne gewesen sein. Niemand nahm Anstoß an diesem Beitrag, der am Mittwoch, dem 11. März, erschien. Mit dieser Ruhe war es am Freitag, dem 13. vorbei. Die junge Garde, die Zeitungen des Kommunistischen Jugendverbandes, druckte ein Telefongespräch zwischen der Redaktion und Chaplins Adlon-Suite ab. Bedauere, Mr. Chaplin gibt keine Interviews, habe Sekretär Robinson gesagt, worauf sich die Redaktion auf dessen eben zitierte Äußerung berief, Chaplin würde, wenn überhaupt, Kontakt nur zur Arbeiterpresse wünschen.
Mr. Chaplin ist viel zu müde und abgespannt, um einen Pressevertreter empfangen zu können. Er lässt grüßen. Hallo, vielleicht ist Mr. Chaplin bereit und sagt uns per Telefon ein paar Worte. Einen Augenblick, ich werde es versuchen. Erwartungsvolle Stille, dann wieder die Stimme des Sekretärs. Mr. Chaplin wird Ihnen telefonisch etwas sagen. Und dann plötzlich tönt eine müde und abgespannte Stimme durch den Draht zu uns. My greets and all my sympathy for the communist youth of Germany. Meine Grüße und all meine Sympathie für die kommunistische Jugend Deutschlands. Klack. Chaplin hat aufgelegt. Das Gespräch ist aus.
Nach Gersch war sich die Redaktion der jungen Garde nicht bewusst, dass sie eine Bombe explodieren ließ.
Sie brachte den Text nicht auf den vorderen Seiten. Dort hätte er hingehört, hätte die Zeitung das Politikum bezweckt, zu dem die Sache sich auswuchs. Chaplins Gruß erschien in der Beilage, eingerückt ins Feuilleton, als Bestätigung der eigenen Ansichten. Die Charlie-Figur, selbst besitzlos und mit den Mächtigen im Konflikt, begründete das Gefühl, in Chaplin einen Solidarischen zu haben. Aber die Umarmung des Künstlers durch die kommunistische Bewegung begnügte sich damit nicht. Die in Deutschland eskalierenden Zeitkonflikte sorgten dafür, dass sich die Reaktionen auf den Weltberühmten überspannten. Der Urheber des Trems wurde zu einer Projektionsfigur, der maßlos mehr abverlangt wurde, als der real existierende Chaplin zu leisten imstande war. Wie ein Erlöser gefeiert, als Retter angerufen, als Mitstreiter gefordert. Dabei war die Haltung der Kommunisten zweifellos die nüchternste. Sie machten sich keine Illusionen über die politische Konsequenz des Großfilmers, dessen Produktivität an das Kapital gebunden war. Aber die Härte des Überlebenskampfes bestimmte den Druck der Umarmung.
wie wenig Sympathiebekundungen für die Kommunisten im bürgerlichen Deutschland geschätzt wurden, konnte Chaplin schon an diesem Freitag erfahren. Als er mittags dem Reichsinnenminister Josef Wirth seine Aufwartung machte, soll dieser verärgert und befremdet gewesen sein, wegen des Telefoninterviews, wie der junge Gardetext fürderhin bezeichnet wurde. Wie ernst die Situation wirklich war, stellte sich am Sonnabend heraus, als die Berliner Börsenzeitung in ihrer Morgenausgabe in Front ging, und zwar auf der Titelseite. Der erste Schlag galt der Adresse, die Chaplins Gruß empfangen haben wollte. Zahllose Male hätte sich der kommunistische Jugendverband in der jungen Garde zum bewaffneten Aufstand gegen den bürgerlichen Staat und das Bürgertum bekannt. Damit war der Grüßende eigentlich erledigt.
Sollte Herr Chaplin zugeben müssen, dass er diese Äußerung getan hat, so wird man ihm sagen müssen, dass es äußerst unangebracht von ihm war, sich in dieser Weise über deutsche innerpolitische Verhältnisse zu äußern. Vielleicht würde man dann auch Konsequenzen in Bezug auf die Zukunft daraus ziehen können und würde Herrn Chaplin dann auch vorhalten müssen, welche Rolle er in gewissen Kriegsfilmen, die sich mit Deutschland beschäftigten, gespielt hat.
Also, nicht nur die Nationalsozialisten operierten drohend mit Chaplins filmischer Verhöhnung des Militarismus, nur musste die Drohung der Berliner Börsenzeitung sehr viel ernster genommen werden. Denn dieses Blatt, das nicht mit dem liberalen Berliner Börsenkurier zu verwechseln ist, vertrat die Finanz- und Wirtschaftswelt. Deren Affinität zu den Nationalsozialisten war nicht nur in der Abwehr Chaplins zu erkennen. Walter Funk, der den Handelsteil der Berliner Börsenzeitung redigierte, gab ab Mitte 1931 einen Pressedienst der NSDAP für die Großindustrie heraus und wurde dann Hitlers Wirtschaftsminister. An welche Konsequenzen die Berliner Börsenzeitung für Chaplins Zukunft dachte, gab die sekundierende Deutsche Tageszeitung unumwunden in der Frage zu erkennen.
Sollte Herr Chaplin Wert darauf legen, dass der deutsche Bürger auf das Betrachten seiner Filme in Zukunft verzichtet?
Soweit konnte es Chaplin, der sein eigener Unternehmer war, nicht kommen lassen. Noch am gleichen Tag, am Sonnabend, dem 14. März, druckte das abends erscheinende Tempo eine Erklärung Chaplins ab, in der das Telefoninterview mit der kommunistischen jungen Garde strikt in Abrede stellte. Dieses Dementi wirkt etwas verwirrend, denn Chaplin distanzierte sich zugleich von einem weiteren Gespräch, von dem noch gar nicht die Rede war. Die Leser am Abend des 14. März 1931 konnten nicht wissen, worüber sich Chaplin noch sorgte, denn dieses andere Gespräch erschien erst am Sonntag, dem 15. März, in der kommunistischen Roten Fahne. Aber hören wir zunächst, was Chaplin mitzuteilen hatte.
Ich bin Künstler und kenne ebenso wenig die politische Lage in diesem Lande wie in den Vereinigten Staaten, England, Frankreich oder sonst wo. Seitdem ich hier bin, habe ich mich mit dem Arbeitslosenproblem beschäftigt, ebenso wie in den Vereinigten Staaten und England, und ich werde es wahrscheinlich überall tun, wohin ich komme. Das Problem interessiert mich sehr. Von dem Augenblick an, als ich vor einigen Monaten von Los Angeles abfuhr, interessierte ich mich sehr für das Problem der Behebung der Arbeitslosigkeit. Wenn irgendetwas, was ich tue oder sage, helfen könnte, so würde ich mit Vergnügen dazu bereit sein. Ich bin für die 5-Tage-Woche und den 6-Stunden-Tag. Und ich glaube, wenn dies realisiert werden könnte, dann könnte es die augenblickliche, ungeheuerliche Situation der Welt verbessern. Die Arbeitslosigkeit ist ein Problem der ganzen Welt. Ich empfing gestern 4 Herren, die Vertreter von vielen tausend unbeschäftigter Filmschaffender, von Bühnenarbeitern und beschäftigungslosen Musikern. Ich sympathisiere mit ihnen, aber ich erzählte ihnen, dass in USA die Verhältnisse fast schlimmer seien als hier. In Los Angeles sind 100.000 Männer und Frauen aus der Filmbranche arbeitslos. Mein Gespräch berührte in keiner Weise die Politik. Ich würde es kaum wagen, in einer Angelegenheit, von der ich zu wenig verstehe, zu raten. Ich bedauere unendlich, dass man das, was ich gesagt habe, falsch ausgelegt hat. Ich möchte außerdem noch bemerken, dass ich außer diesen 4 Vertretern der Arbeitslosen von Film und Bühne zu niemand sonst gesprochen habe. Es ist lächerlich zu behaupten, dass ich seit meiner Ankunft in Berlin ein telefonisches Interview gegeben habe. Ich habe das nicht getan. Seit meiner Ankunft hier habe ich nur einmal telefoniert, und das war, um mit einem Freunde zu sprechen. Ich würde niemals ein Interview geben, ganz gleich, ob es kurz oder lang ist, ohne mit dem Menschen selbst zu sprechen, dem ich es gebe. Seit ich hier angekommen bin, habe ich mich dauernd darüber gefreut, wie sehr mir die Deutschen ihre Bewunderung gezeigt haben. Ich habe bei allen Empfängen, die man mir gegeben hat, noch mehr gefühlt als Bewunderung, nämlich etwas, worüber ich mich noch mehr gefreut habe, eine wirklich stumme Herzlichkeit. Es tut mir leid, dass man mich missverstanden hat.
Ein solcher Text wird nicht ohne Not geschrieben, kommentiert Gersch.
Das maßlos gesteigerte Bedauern, das eine demütige Entschuldigung ist, sagt über die Umstände aus, denen der Schreiber ausgesetzt war, und über ihn selbst. Chaplin teilte über sich nichts Überraschendes mit, denn sein soziales Interesse war bekannt, wie seine politische Zurückhaltung. Aber dass er es mitzuteilen sich genötigt sah, dass er dabei seinen politischen Verstand auf ein Nichts herunterschraubte, drückt die Angst des Künstlers aus, die Mächtigen könnten seinem Werk etwas anhaben. Chaplin besaß nicht die Souveränität seines Trems, der wegen des Telefoninterviews, gegeben oder nicht gegeben, sich zu keiner Erklärung bereit gefunden hätte. Chaplin wird es wohl nicht gegeben haben.
Aber Chaplin bestätigte mit seinem Dementi das andere Gespräch. Es war zustande gekommen, als sich am Freitagabend eine kleine Delegation arbeitsloser Filmkomparsen bei ihm Einlass verschaffen konnte. Dass es Kommunisten waren, muss Chaplin bald bewusst gewesen sein, denn sie fielen mit der Tür ins Haus, überreichten die rote Fahne mit einer ihm gewidmeten Seite. Diese Zeitung konnte der in Deutschland lebende amerikanische Filmproduzent Curtis Melnitz, der als Chaplins Reisemanager und Übersetzer fungierte, zweifellos identifizieren, und das Gespräch nahm auch gleich einen politischen Verlauf. Die Gäste bezeichneten sich als Vertreter der einzigen revolutionären Kraft in Deutschland und bezichtigten die Sozialdemokraten, die Revolution von 1918 verraten zu haben. Wenn Chaplin in dem Dementi sagt, er sei bei diesem Gespräch falsch ausgelegt worden, obwohl er die Auslegungen noch gar nicht kannte, dann scheint das mehr zu bestätigen als zu widerlegen, was andern Tags in der roten Fahne stand.
Neugier liegt unruhig und forschend in den Augen Chaplins. Die Delegierten, die das merken, sprechen in einem wahren Eifer auf Chaplin ein. Es ist kaum möglich, alles so schnell zu übersetzen. Herr Melnitz, dem der politische Charakter des Gesprächs sichtlich immer unangenehmer wird, versucht, als Übersetzer, der die Delegation von vornherein unablässig und misstrauisch umkreist, einige Antworten der Delegierten zu mildern. Ein Delegierter stellt die Sache jedoch sofort richtig, worauf Herr Melnitz, schon äußerst verärgert, keine weitere Milderung mehr wagt. Chaplin nickt bestätigend, nickt immerfort, während ihm der Kapitalismus erklärt wird. Chaplin begreift und hebt verkündend den Finger. Ja, der Kapitalismus, das ist der Feind, das ist der Feind, wirklich. Die Delegation ist genauso erfreut wie Chaplin selber, der jetzt lächelt und sofort wieder gespannt zuhört, als ihm erklärt wird, richtig, Herr Chaplin, sehen Sie, das ist ja das Wesen der Kommunistischen Partei, dass sie keinen bloßen Personenwechsel will, sondern im Gegenteil die Umwandlung der kapitalistischen Gesellschaft in die sozialistische. Wir wollen, was Sowjetrussland tat. Chaplin dreht sich mit einem scharfen Ruck um, sekundenlang blitzt in seinem Gesicht eine unbeschreibliche Freude auf, er läuft zu seinem Schreibtisch und ruft von dort der Delegation ganz aufgeregt zu, aber gerade vor einer Stunde, also genau vor einer Stunde, habe ich über die Russlandfrage nachgedacht. Ich habe mir einige Notizen gemacht, nämlich, dass die gesamte Welt nicht anders kann, dass der Punkt kommen muss, wo die gesamte Welt Russland anerkennen muss. Muss! Ja, und was mir noch an Russland gefällt, ist der dortige Internationalismus. Die ganze technische Entwicklung, der Handel, alles, alles fordert doch den Internationalismus, nicht? Ja, Mr. Chaplin, das schon. Bloß, der Kapitalismus züchtet den Nationalismus absichtlich. Wie Sie ja überall feststellen können, antwortet ein Delegierter und setzt ihm diesen Punkt noch näher auseinander.
Chaplin als Objekt der Agitation. Er erfuhr, dass der Sozialismus die denkbar höchste Lösung aller Fragen sei, die die Krise des Kapitalismus aufwarf. Aber schließlich kam die Delegation noch auf das Thema zu sprechen, das ihr den Zutritt verschafft hatte. Die Arbeitslosigkeit.
Was kann ich schon über die Erwerbslosigkeit sagen? Ich bin dick und fett, sagt er in trauriger Selbstironie. Ich hasse jede Sentimentalität. Ich kann bloß eins sagen, die Erwerbslosen haben meine ganze tiefe Sympathie. Er bewegt hilflos die Arme. Herr Mellnitz steht schon die ganze Zeit hindurch hinter Chaplin und zupft diesen wütend und aufdringlich am Ärmel. Der Delegation zischt er über die Schulter Chaplins zu, hören Sie doch endlich auf, Sie sehen doch, er ist müde. Dann drängt er sich zwischen die Delegation und Chaplin. Charlie blickt sich fragend um. Er scheint feststellen zu wollen, ob er denn nun vielleicht etwas Unerlaubtes getan und gesagt habe. Müde lächelt er. Übergeben Sie den kämpfenden Arbeitern und Erwerbslosen meine freundschaftlichsten und tiefsten Grüße. Noch einmal sagt er, meine tiefsten Grüße. Und lächelt, nickt jedem Einzelnen zu.
Damit hatte die Rote Fahne als einziges Berliner Blatt ein eigenes Chaplin-Gespräch und hatte damit Chaplin überfordert. Gersch resümiert:
Die Verhältnisse, in die der berühmteste Mann der Welt geraten war, hatten an seinen Filmen nicht mehr genug. Sie wollten ihn selber haben. Als Freund, als Feind. Seinem Dementi trauten die konservativ-nationalen Blätter nicht. Die sozialdemokratischen, bürgerlich-liberalen, republikanischen Zeitungen zitierten es gegen die Kommunisten. Goebbels Angriff triumphierte.
Chaplin verließ noch am gleichen Abend Berlin. Von seiner Abreise am Anhalter Bahnhof, völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit, berichtete nur eine Zeitung, das 12-Uhr-Blatt.
Betty Amann verabschiedet sich. Chaplin umarmt sie und gibt ihr 4 Küsse. Dann steigt er in den Wagen und wird in den letzten 5 Minuten, die der Zug noch in der Halle steht, auf einmal sehr ausgelassen, beginnt ganz unmotiviert laut zu singen.
Die Lichtbildbühne, die bei Chaplins Ankunft nichts Politisches erwartet hatte, schrieb ihm hinterher, dass die deutsche Filmindustrie mit allem, was um Chaplin in Berlin geschah, nichts zu tun habe. Damit hatte sie recht.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Chaplin in Berlin, der Pressekrieg um den Filmstar im März 1931. Ein Feature von Herbert Hansen, Erstsendung im Deutschlandfunk am 29. Dezember 1987. In der kommenden Woche an dieser Stelle wieder ein Schulklassengespräch. Sie werden eine sehr private Seite von Willy Brandt kennenlernen. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut. Thank you.